Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anruf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Und wir sitzen hier Montagmorgen, 8 Uhr, und haben immer noch nicht so ganz das verarbeitet, was jetzt da in den letzten Tag los gewesen, am letzten Spieltag in der Handball-Bundesliga. Das war nochmal verrückt, das war nochmal extrem spannend bis zum Schluss. Am Ende, ja, sind die Entscheidungen gefallen. Zum einen positiv für die einen, für die anderen ein bisschen negativ. Ich hatte in Bietigheim zwei Verlierer. Aber ich glaube, darüber reden wir gleich in Ruhe. Und deswegen grüße ich ganz, ganz herzlich meinen lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Ich hoffe, trotz der Tatsache, dass du dann gestern wirklich in der Halle warst, wo, glaube ich, die schlechteste Stimmung mit Abstand nach dem letzten Spieltag herrschte, hast du trotzdem noch irgendwie was Positives mitnehmen können, weil allein die Dramatik ja wahrscheinlich auch schon als objektiver Betrachter zu was Positivem beigetragen hat.
Ja, definitiv. Also da können wir auf jeden Fall gleich drüber reden. Und ich würde erstmal anfangen mit der Pflicht, und zwar sagen, dass die Füchse Berlin neuer deutscher Meister geworden sind. Zum allerersten Mal haben sie sich den Titel sichern können in einem auch schon durchaus dramatischen Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das sah ja zu Beginn gar nicht so gut aus, Robin. Also da haben die Löwen nochmal richtig, richtig Gas gemacht. Aber der Zwischenspurt in der zweiten Halbzeit war letztlich entscheidend, dass die Berliner hier mit 38-33 Partie für sich entscheiden.
Ja, man merkte den Berlinern doch ein bisschen an, dass da Großes bevorstand bzw. erreicht werden konnte, denn da spielte einiges an Respekt mit, weil die Form der Rhein-Neckar-Löwen der letzten Wochen ließ überhaupt nicht vermuten, dass dieses Spiel offen gestaltet wird, geschweige denn von den Löwen in der ersten Halbzeit so dominiert wird. 20 Tore von den Rhein-Neckar-Löwen in der ersten Halbzeit gegen die Berliner. Highscoring-Spiele, sage ich mal, von den Berlinern sind wir gewohnt, aber meistens in dem Sinne, dass sie über das Tempospiel natürlich auch extrem viel netzen. Aber dann mit einer Drei-Tore-Rückstand in die Pause zu gehen, war sicherlich nicht das, was sich die Füchse Berlin vorgestellt hatten, um etwas entspannter dem ersten Meistertitel entgegenzugehen. Und das zog sich ja bis in die 40. Minute so rein, circa. Aber dann nahm sich wer auch sonst natürlich Matthias Gitzel mal wieder ein Herz, Durchbruch, Ausgleich, und ab da war das Ding gedreht und gegessen, glaube ich auch.
Ja, und man muss auch letztlich sagen, ich meine, klar, am Ende war es noch ein bisschen dramatisch, sage ich es mal so, nachdem sie ja 3 Tage zuvor ja wirklich über Kummersbach hinweggefegt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die haben denen ja wirklich gar keine Chance gelassen in dieser Partie, muss man einfach sagen. Sie haben sich's verdient, sie haben eine überragende Saison gespielt. Sie haben erneut denjenigen, der die meisten Feldschutztöre jemals in der Bundesliga-Geschichte geworfen haben, mit Matthias Gitzel in eigenen Reihen. Tim Freihöfer mit Sicherheit auch eine Entdeckung dieses Jahr gewesen. Also da hat einfach ein Rädchen ins andere gepasst und Bob Hanning hat sich endlich diesen Titel geholt.
Ja, also von der Rechtmäßigkeit und in dem Maße, wie es verdient ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Die Füchse Berlin haben die ganze Saison über eine sensationelle Leistung gezeigt und haben besonders auch jetzt hinten raus, ne, in den entscheidenden Spielen, lass uns an das Spiel gegen Melsungen zurückdenken, was ja schlichtweg so die vermeintliche Vorentscheidung natürlich einfach war. Und auch sonst in den Topspielen echt starke Leistungen gezeigt und jetzt auch einen beeindruckenden Lauf zum Ende der Saison hingelegt. Ne? Ich weiß gar nicht, waren es 7 Spiele, also 7 Siege in Folge oder 8 sogar, ich weiß es gar nicht genau. Und Hut ab, absolute Gratulationen gehen raus nach Berlin an Bob Hanning, der 20 Jahre seines große Teile seines Lebens in den letzten 20 Jahren diesem Ziel, glaube ich, untergeordnet hat und dabei aber auch natürlich noch, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, Großartiges im Jugend- und Nachwuchsbereich auch auf die Beine gestellt hat und geschaffen hat, und dass dieser Plan jetzt aufgeht. Ich glaube, dass da vielen Leuten in Berlin und im Umfeld dieses Projekts, aber allen voran Bob Hanning, ein großer Stein vom Herzen fällt und dass sich das so anfühlt wie ja das Ende eines langen Weges und maximale Erleichterung und Freude, und das ist absolut nachvollziehbar. Und wir müssen ja zwangsläufig schon einfach eine Woche vorausblicken und uns fragen, was kann dieser erste Meistertitel für Kräfte freisetzen, und wird es vielleicht sogar das Double für die Füchse?
Ja, du, ausschließen würde ich definitiv nicht, weil wie gesagt, die sind sehr, sehr stark unterwegs, du hast es gesagt. Auch Matthias Gitzel, wie gestern wieder überragend. Auch Tim Freihilfer muss man auch positiv hervorheben. Klar, am Ende sind es von seinen 11 Toren, ich glaube, 8 für 7 Meter, aber auch die musst du machen. 8 von 9, eine sehr, sehr starke Quote, hat sich da auch überhaupt, ja, nichts anmerken lassen, war überhaupt nicht nervös, hat das wirklich sehr souverän gemacht, trotz seiner jungen Jahre. Das muss man ihm auch da ganz, ganz hoch anrechnen. Und wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Mannschaft, eine sehr spannende Truppe, die dort zusammengekommen ist, die jetzt nochmal verstärkt wird mit Tobias Grondahl, ne, der nochmal dazukommt von GOG. Also da kriegt man nochmal ein richtiges Fund dazu und das wird, glaube ich, im nächsten Jahr nicht einfacher, die Blinge zu schlagen, Robin.
Ja, schau mal, Tobias Grundal. Also ich würde behaupten, dass ganz Europa den haben wollte, ne?
Ja.
Als Mittelmann. Und was ist das bitte für eine unfassbar großartige, starke Verstärkung, und was für ein Neuzugang. Das Gespann Nils Lichtlein und Grundal auf der Mitte, Gitzel auf halb rechts, Arnason auf halb links. Du hast Tim Freienhöfe angesprochen, also für mich die Entdeckung der Spieler der Saison, wenn nicht Matthias Gitzel alles überstrahlen würde, dann steht er da mindestens auf dem zweiten Platz, was das angeht. Der wird sich, glaube ich, auch, und ich bin mir sicher, er wird sich auch in der Nationalmannschaft durchsetzen, weil solche Titel, so viel Verantwortung, wie er jetzt auch in dieser Crunch-Time übernommen hat, bringt einen jungen Spieler wie ihn natürlich auch total nach vorne, glaube ich. Und ja, brauchen wir nicht drüber reden. Die Füchse sind damit absoluter Favorit auf den Titel auch im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass wir nicht einen weniger spannenden Titelkampf erleben werden. Also das macht so viel Spaß auf mehr, diese Entscheidung, diese Saison, weil ja auch in Melsungen die Rädchen sich weiterdrehen und man da auch Blut geleckt hat, doch endlich vielleicht diesen ersten Titel zu holen, um da dann noch besser arbeiten wird. Kiel und Flensburg werden mit Wut im Bauch, glaube ich, zurückkommen nach dieser für sie, naja, für Kiel vielleicht nicht ganz enttäuschenden Saison, natürlich mit 2 Titeln, aber die Flensburger hatten sich mehr erhofft. Magdeburg knapp gescheitert. Also ich glaube, dass das nächste Saison vielleicht sogar noch mal eine Nummer geiler werden könnte im Titelkampf.
Ja, definitiv. Ne? Also mal gucken. Es gibt ja bei Kiel noch das Gerücht, dass dort eventuell neu gewechselt wird. Da Schipa Gotu, denn der Grondahl-Ersatz wird und dafür vielleicht sogar Olli Mittun schon nach Kiel kommen. Muss man mal gucken, ob das jetzt wirklich so passiert. Aber das Gerücht ging dann, kam dann gestern Abend nochmal auf. Mal ganz genau beobachten. Aber ja, also Kiel und Flensburg, klar, jeder hat jeweils einen Titel gewonnen, aber ich glaube, die haben sich beide ein bisschen insgesamt mehr erhofft von der Saison. Sind wir nicht in der Champions League vertreten? Ich glaube, das tut den Ansprüchen der Norddeutschen und auch sehr erfolgsverwohnten Norddeutschen doch sehr, sehr weh. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich da mit den Verstärkungen, die sie jetzt geholt haben, präsentieren werden, damit sie halt auch noch ein bisschen so mehr bei rumkommen. Aber ja, das hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Und dann lass uns doch kurz lass uns den Blick werfen dann auf den zweiten, auf den Vizemeister, auf den verlorenen Meister. Man weiß es nicht so genau. Also man hatte den Magdeburger noch angemerkt, dass sie extrem fokussiert gewesen sind, wirklich alles gegeben haben, um dort sich diese letzte Chance aufrechtzuerhalten. Den 14. Ligasieg in Folge gefeiert. 35-25 gewonnen gegen Bietigheim. Dann am Ende gab es trotzdem nur ganz, ganz lange Gesichter, weil einfach ja die Berliner halt ihre Pflichtaufgabe erledigt haben. Also es war, ja, ich habe es, also du hast schon angedeutet, es war halt viel, viel Leere in den Gesichtern dieser Spieler zu sehen, sowohl in Magdeburg als auch in Bietigheim, die ja letztlich abgestiegen sind.
Du hast es angesprochen, 14 Siege in Folge, dass die Magdeburger haben die Meisterschaft nicht in diesem Jahr verloren, würde ich behaupten, sondern die haben sie mit einem schwachen Saisonstart, wo sie doch irgendwie in den ersten 10, ich glaube, in den ersten 10 Spielen haben sie sich die ersten 3, 4 Niederlagen direkt reingezogen und hatten damit einfach einen Rucksack zu tragen, der dann hinten raus zu schwer wurde, weil 14 Siege ist halt schon komplett absurd, ne, in dieser Liga. Und das mit einer Taktung, die Magdeburg hatte, die kein anderer hatte, ne, aufgrund dieser ganzen Nachholspiele hinten raus und so noch. Das war schon verrückt und ja, großartige Saison vom SCM, die natürlich unabhängig davon ja auch noch einen positiven Ausgang finden kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich sogar Magdeburg mit etwas mehr Chancen ausgestattet, nächstes Wochenende die Champions League zu gewinnen als die Füchse. Weil ich glaube, dass dieses gierige und hungrige ob der verlorenen Meisterschaft fast noch mehr Kräfte freisetzen kann als die Erlösung der Meisterschaft, ja. Weil Wut ist fast noch ein besserer Antrieb, glaube ich. Und ja, aber Magdeburg hat sich, ne, ob dieses unfassbaren Finishes überhaupt nichts vorzuwerfen und wird das, glaube ich, auch relativ schnell einordnen können und realisieren können und auch feststellen, dass die Füchse das natürlich auch verdient haben und dementsprechend nächste Saison wieder angreifen, weil ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also wir hatten ja nach 10, 11 Spielen diese Saison hatten wir gesagt, ist der Magdeburger Handball vielleicht ein bisschen entschlüsselt? Immer wieder dieses 1 gegen 1 in die Lücken gehen, immer diese Art, dieser Spielstil, sage ich mal. Meiner Meinung nach wurden wir eines Besseren belehrt. Das ist fast nicht zu verteidigen, ne? Also deswegen Magdeburg muss sich da gar nichts vorwerfen lassen, aber dass die Enttäuschung groß ist, ist natürlich logisch.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, die haben es auch alle, waren auch alle faire Verlierer und haben gesagt, ne, die Berliner haben es letztlich auch einfach verdient gehabt. Ich glaube, man kann auch auf jeden Fall ganz hoch anrechnen, dass man es auch als fairer Verlierer hin ist. Aber klar, ich meine natürlich, wenn du so einen Lauf halt einfach hinten raus hast, wenn du alles gibst und die hatten auch wirklich echt viele Spiele innerhalb kürzester Zeit. Also gerade der Saisonendspurt, da war ja gefühlt irgendwie so jeder dritte Tag war irgendwie ein Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. So, also das war ja echt krass, was sie da abgeliefert haben, aber sich trotzdem konsequent durchgezogen. Klar, das war vielleicht mal ein bisschen knapper teilweise, aber sie haben trotzdem immer irgendwie sich durchsetzen können, haben wirklich alles gegeben. Ich fand auch gestern wieder, muss man einfach sagen, Sergei Hernandez, überragende Form gezeigt. Also ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, dass man da das Spiel hat gewinnen können, dass man sich dann auch so sukzessive hat absetzen können. Nur noch in der schwachen Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo man so den Eindruck hatte, okay, die wissen, wie es in Berlin, in Mannheim steht. Die denken jetzt vielleicht ein bisschen nach. Das hatte man so ein bisschen so kurz den Eindruck. Hat zwar Lukas Mertens gesagt, dass es nicht so war, aber man hatte schon so kurz so ein bisschen so einen Eindruck. Ja, also sie haben wirklich gesagt, alles gegeben, haben alles gezeigt, aber ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, nach irgendeiner Auszeit, da habe ich so ein bisschen so leicht resignierte Gesichter gesehen, wo ich dann einfach hatte, okay, wissen die vielleicht gerade wirklich, wie es in Mannheim steht und denken sich so, scheiße, wir geben ja alles und können es aber trotzdem wahrscheinlich nicht hier gewinnen. Das war, ja, also ich glaube, es war für die einfach eine extreme Achterbahnfahrt der Gefühle, weil wie gesagt, sie haben alles gegeben, alles getan, alles gefightet dafür und am Ende stehen sie halt jetzt wieder mit leeren Händen halt da, das ist halt extrem bitter und ich fand es aber so schön von Bennett Wiegert, wie er bei Deinern gesagt hat, ja, dass diese Mannschaft, vielleicht erinnert sich man sich nicht mehr an sie, die normalen Menschen, aber ich erinnere mich an eine Mannschaft, die alles dafür gegeben hat, alles gekämpft hat und ich glaube, das ist den größten Respekt, den man seiner Mannschaft machen kann.
Ja, absolut. Und du hast, also was du angesprochen hattest, dass die nicht wissen und dass Lukas Mertens sagt, wir schauen da nicht drauf. Also ich habe heute zum Beispiel bei Instagram
Ja.
beziehungsweise in sozialen Medien schon gesehen, wie Matthias Musche im Live-Ticker das Ganze verfolgt hat und das von hinter der Bank auch nach vorne aufs Spielfeld weitergegeben hat, per Handzeichen, mit wie viel die Rhein-Neckar-Löwen führen und Co. Ja, also da war schon definitiv, hat man das verfolgt und natürlich tut man das, weil man will ja dann doch irgendwie, sowas setzt ja dann auch schon nochmal Energie frei, ne? Und ja, am Ende hat es nicht gereicht, aber Bennett Wiegert hat die richtigen Worte gefunden. Also extrem starke Truppe, sich trotz Verletzungssorgen durch diese Saison so krass durchgekämpft und einfach richtig abgeliefert. Ja, und wenn wir jetzt über die beiden sprechen, ne, dann steigt meine Vorfreude so krass einfach auf nächstes Wochenende Champions League Final Four in Köln. Mit zwei so unfassbar starken, guten deutschen Teams, dass ich echt positiv gestimmt bin, dass da mal wieder ein Champions League-Titel gegen Deutschland gehen kann.
Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall dafür vorhanden. Und wie gesagt, die Magdeburger haben auch überragend gespielt. So ist es jetzt nicht. Also es liegt jetzt nicht daran, dass sie schlecht gespielt haben. Aber du hast gesagt, sie haben halt die Punkte woanders verloren. Wenn wir halt schauen, sie haben halt gegen Berlin nicht gewinnen können dieses Jahr. Ne? Unentschieden in Berlin, daheim verloren. Da liegt natürlich auch so ein bisschen so vielleicht der Hase begraben. Ich meine, klar, ein Punkt hätte auch nicht gereicht, weil einfach die Berliner ein brutales Torverhältnis hatten. Über 200, ich glaube, plus 213 war es am Ende von der Tordifferenz her. Einfach verrückt. Also, das muss man sagen, also was die weggeknallt haben, 50 Tore mehr in der Tordifferenz als der SC Magdeburg. Ja, einfach nur verrückt, einfach nur Wahnsinn, was diese Mannschaft gezeigt hat. Und wie gesagt, nochmal Glückwunsch an Berlin. Sie haben sich's einfach wirklich verdient mit einer tollen Saison, mit wirklich absoluter Dominanz. Und ja, das kann man einfach nur den Hut davor ziehen, was die dort geleistet haben. Fast 1200 Tore geworfen. Da hätten nur 3 Stück noch gefehlt. Dann hätten sie diese Marke geknackt. Und das spricht dafür, wie brutal gut diese Mannschaft gewesen ist.
Ja, ohne Frage. Absolut.
Genau. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich dann noch über den Abstiegskampf, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber da war ja in Bietigheim da. Deswegen können wir jetzt hier gut den Cut machen. Und dann schauen wir gleich drauf, wie dramatisch es unten im Keller gewesen ist. Hier bei noch im Handball-Talk auf Sport 1. Ja, und wir haben gerade über die Meisterparty bzw. den enttäuschten Zweiten gesprochen und wollen natürlich jetzt den Blick in den Tabellenkeller werfen, denn da war ja auch Bietigheim voll mit dabei. Als 15. reingegangen, gut angefangen. Ich fand auch, die Stimmung war echt gut in der Halle, so gerade so die ersten 10, 15, 20 Minuten, wo diese Mannschaft richtig gepusht haben. Aber je mehr Magdeburg davongezogen ist, desto, ja, ich würde nicht sagen, ist nicht so viel leiser geworden, ist schon ein bisschen leiser geworden, klar, aber desto schwieriger wurde halt, okay, hey, das wird hier halt echt schwer, wir müssen halt hoffen, dass die anderen halt hinkommen und ja, diese Power von anderen Teams, die hat halt hinten raus dann gefehlt, da hat keiner unterstützen können, weder Wetzlar noch Leipzig haben da ja dazu beitragen können, dass am Ende doch der Aufsteiger drinnen bleibt.
Ja gut, das ist natürlich das denkbar schwierigste Spiel, das du am Ende haben kannst. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bietigheim Magdeburg schlägt? Ne? Also ich glaube, die können, weiß ich nicht, 50 Mal gegeneinander spielen und dann gewinnen sie vielleicht ein Spiel. So hart muss man es einfach sagen. Also der Klassenunterschied war in diesem Spiel größer als in vielleicht keinem anderen. Es war eine Aufgabe, die wie gesagt, ne, mit vielleicht 0,1%iger Wahrscheinlichkeit positiv ausgeht. Und Bietigheim hat natürlich am Anfang gekämpft, aber dann geht das irgendwann verloren und dann muss natürlich in andere Hallen geguckt werden und ja, Erlangen hatte dann, würde ich behaupten, den vermeintlich leichtesten Gegner in diesem Match und Stuttgart hat einfach gegen einen Verein gespielt, meiner Meinung nach, der an Frechheit in den letzten Spielen nicht zu überbieten ist. Also was Leipzig in den letzten Monaten abgeliefert hat und damit auch im Abstiegskampf echt ja, unbewusst eingegriffen hat, finde ich heftig. Also das ist eine Leistung und eine Vorstellung, die ich nicht, also die ist für mich nicht greifbar so, ne? Und dann reicht es halt für Stuttgart irgendwie am Ende mit einem zu gewinnen und damit an Bietigheim vorbeizuziehen. Weil wenn Leipzig das Ding normalerweise muss Leipzig das ziehen, ne? Und dann ja, geht Stuttgart runter. Aber am Ende ist es Bietigheim, die auch dann natürlich die schlechteste Bilanz da unten haben in den letzten 5 Spielen. Stuttgart holt sich halt 2 Siege. Erlangen, muss man sagen, auch wenn wir drüber gesprochen haben, dass denen ein Neuaufbau etc. mal guttun würde, haben sich dieses Abstiegskampfs qualitativ hochwertig nicht unbedingt angenommen, aber sie haben sich dieses Abstiegskampfs angenommen, weil die gewinnen einfach 4 Spiele aus den letzten 5 Partien gewinnen sie 4, ja. Das ist natürlich schon in den Spielen, wo es wirklich darum ging, waren sie da. Sie haben Bietigheim geschlagen, sie haben jetzt Wetzlar geschlagen und haben sich dementsprechend in genau den entscheidenden Matches präsentiert und damit dann meiner Meinung nach die Qualität, brauchen wir nicht drüber reden, die war teils ja unterirdisch, aber bei allen 3 Vereinen. Ne, also gerade in Erlangen und Stuttgart erwarten wir ja viel, viel mehr. Von Bietigheim haben wir diesen Kampf erwartet. Da haben wir jetzt nicht hochklassigen Handball in einer Tour erwartet. Aber Erlangen hat dann Verdientes gezogen doch, ne, wenn du diese Spiele gewinnst.
Ja, du, will ich dir gar nicht großartig widersprechen. Also das ist wirklich so. Sie haben sich eigentlich durchgebissen. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Sie haben es ja wirklich durchgefightet. Da muss man ihn auch anrechnen. Ich denke, auch ohne Viggo Kristjansson hätten sie das Ding auch nicht gezogen. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, alle Experten, alle Fans, alle Spieler, alle Trainer, glaube ich, sind alle einig. Die haben gesagt, wenn die Kristjansson nicht holen, hätten sie es nicht geschafft. So haben sie es jetzt letztlich geschafft. Und ich fand's, wenn wir noch immer Bietigheim reden, ich fand es einfach so extrem spannend. Ich glaube, so irgendwann so Mitte, zweite Halbzeit brach bei uns das Presseinternet zusammen. Man muss aber auch sagen, das ist auch relativ einfach reinzukommen. Ich glaube einfach, alle anderen haben irgendwie unser Internet mitbenutzt, weil du musst einfach nur draufklicken, dann hast du so eine Übersichtsseite und du musst einfach nur sagen, ja, ich akzeptiere die Nutzerbedingungen und dann hast du schon Internet. So, ich konnte irgendwann, konnte ich nicht mehr erstmal den Live-Ticker aktualisieren, beziehungsweise noch meinen Online-Text schreiben, meinen Spielbericht bei für Handball World, weil einfach nichts mehr ging. Ich saß dann da mit meinem mobilen Hotspot, den ich mir aufgemacht habe, um halt irgendwie noch mal zumindest meinen Text zu Ende schreiben zu können. Und hab dann, die Kollegen von der, ich glaube, Bietigheimer Zeitung waren das, die hatten dann ihr Handy laufen, mindestens in der zweiten Halbzeit, in der ersten habe ich nicht so genau drauf geachtet, wo dann das Stuttgart-Spiel lief, wo sie das dann verfolgt haben und dann das Spiel zeitweise noch wichtiger war als das, was natürlich auf der Platte war, weil das war ja schon so spätestens in der 45. Minute entschieden, sage ich es mal, als dann in Magdeburg mit 10 Toren weg waren. Und wo dann, glaube ich, irgendwie so alle geschaut haben, wie es weiterläuft und so weiter und so fort. Und dann natürlich diese Warterei, dass du wusstest, okay, als das Spiel zu Ende war, war auch ungefähr Stuttgart-Leipzig zu Ende. Da wusstest du, okay, Herr Stuttgart hat es knapp gerissen, dass sie das gewonnen haben. Und dann musst du halt warten, was halt in Wetzlar passiert ist. Und ja, also da auch, wie gesagt, 21 Tore in so einem entscheidenden Spiel zu werfen. Also ich muss wirklich sagen, da unten in dieser Liga sind Teams drinne, die, was die im Rückraum zeigen, das ist wirklich peinlich. Also das hat nichts mit Bundesliga zu tun. Das fängt mit Wetzlar an. In Stuttgart, da muss ich auch sagen, das ist für mich auch kein toller Handball, den sie im Rückraum spielen. Leipzig sowieso nicht. Also da ist so viel Stückwerk teilweise mit dabei. Ich glaube, das wird nächstes Jahr für diese Teams ähnlich ein Krampf werden. Die werden ähnlich lange unten mit drinne stecken, weil ich sehe nicht, dass da diese Neuzugänge so viel mehr Qualität mit reinbringen. Also das wird, glaube ich, eine Riesenherausforderung für Wetzlar, für Erlangen, für Leipzig, wenn sie mit dem Trainer mit weitermachen. Ist ja auch noch so nicht so ganz sicher. Aber für Bietigheim tat es mir einfach unheimlich leid. Die haben gefightet die ganze Saison immer, sie haben gekämpft. Dann natürlich eine Phase, wo sie natürlich monatelang keinen Punkt geholt haben, wo sie immer nah dran gewesen sind, wo sie echt sich wirklich reingefightet haben, aber immer so knapp dran gescheitert sind. Und am Ende tut halt dieses einfach ein bisschen weh. Ne? Es sind 8 Tore und ein Punkt, den du am Ende schlechter bist als Stuttgart, als 16. Und du hast es den allen angemerkt. Sie wollten unbedingt dieses Wunder schaffen, sie haben alles gegeben. Aber ja, letztlich hat es einfach nicht gereicht, weil dann einfach ja, die Konkurrenz dieses 1-2 Pünktchen mehr im Schlussspurt geholt haben und sie dann einfach dann da ja mit leeren Händen dagestanden haben. Und du hast ihnen einfach angemerkt, auch so ein Paco Barthe, der ja 10 Jahre in Bietigheim gespielt hat, dessen Nummer unter der Decke mittlerweile hängt, der einfach ja sich einen schöneren Abschied gewünscht hatte. Auch Max Heini und Daniel Rebmann, der ja natürlich von allen die schwierigste Aufgabe hatte, ne, weil du bist ja irgendwie Torwart in Bietigheim, aber gleichzeitig musst du auch gucken, was macht dein neuer Verein, steigt der ab, steigt der nicht ab. Also ich glaube, für den war das, hat er mir auch im Interview gesagt, das schwierigste Spiel, was er hätte haben können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist natürlich auch, er hat ja auch starke Leistungen gezeigt, so ist es ja nicht. Also es ist ja unumstritten ein unfassbar begnadeter Handballer. Aber in der Situation will ich als Sportler jetzt auch nicht unbedingt stecken. So. Und das ist natürlich dann irgendwie, kommt es, glaube ich, immer mal wieder durch, deine persönliche Zukunft und die Zukunft aber auch deines Vereins, für den du dann in dem Moment natürlich irgendwie versuchst alles zu geben, weil du bist ja dann doch irgendwie Vollblutsportler durch und durch und stellst deine persönlichen Animositäten oder was für dich nächste Saison steigt, natürlich auch hinten an. Aber unabhängig davon.
Ganz lustig in dem Zusammenhang möchte ich noch erwähnt haben, deshalb muss ich auch sagen, musste großes Lob an den Kollegen der Bietigheimer Zeitung machen. Der hatte erkannt, dass Rebmann immer wieder zu seiner Frau hochgeschaut hatte im Publikum und der hatte dann Rebmann gesagt, dass sie zwei so Zeichen ausgemacht haben, damit er weiß, wie es auch in einer anderen Halle steht. Fand ich ganz cool, dass er das erkannt hat, dass sie das so gemacht haben, dass er so drüber geredet hat. Aber natürlich klar, ich meine, er wollte natürlich auch schon wissen, natürlich, wie es da steht, ist ja klar.
Ja, ohne Frage. Aber einen Elefanten im Raum müssen wir noch ansprechen, nämlich Ika Romeros Seitenhieb, wenn nicht gar offener Angriff auf die Rhein-Neckar-Löwen. Zur Einordnung, wer es noch nicht mitbekommen hat, nach dem Spiel sagt Ika Romero, dass er unfassbar stolz auf seine Mannschaft ist. Stuttgart und Erlangen natürlich andere Waffen, mehr Geld haben, sie ihr Bestes gegeben haben, alle ihr Bestes gegeben haben und das fair ist, aber was er nicht fair findet, ist, wenn eine Mannschaft nach Malle fliegt, das ist nicht fair. Ich sage nicht, dass wir sonst drin geblieben wären, aber meine Jungs fliegen morgen nach Malle. Und er spielt damit auf einen Trip an, den die Rhein-Neckar-Löwen unmittelbar Ende April gestartet haben. Da ist einfach die ganze Mannschaft zusammen mit dem Coach Sebastian Hinze und dem Sportdirektor Uwe Gensheimer mal eben kurz in der Saison Mir nichts, dir nichts, nach Mallorca geflogen, am Tag wiedergekommen und was passiert? Huch, man verliert mit 9 Toren in Erlangen. Das hätte ja so keiner erwarten können. Also ich verstehe Ikaromeros Kritik.
Absolut. Und das muss man auch ganz klar so ansprechen. Klar, ich kann es verstehen, dass man ein bisschen feiern möchte. Alles gut, okay. Aber sowas gehört sich nicht in der Saison. Und gerade wenn du weißt, dass du noch gegen wichtige Teams unten spielst, ist ja nicht nur Erlangen gewesen. Auch die Leistung in Stuttgart war absolut unterirdisch, was die Löwen gezeigt haben. Also hatte auch nichts mit Sportgeist zu tun. Also, das ist ja wirklich abschlachten lassen. Das muss man einfach so knallhart sagen, gegen eine Mannschaft, die da nicht mit Selbstvertrauen hingekommen ist. Und das ist auch eine Kritik, die ich absolut berechtigt finde, weil sowas geht nicht. Klar, wie gesagt, man kann die Saison feiern am Ende, wenn man das möchte, wenn man der Meinung ist, dass man auch überhaupt was zu feiern hat, weil, also, sagen wir ganz ehrlich, die Rhein-Neckar-Löwen, klar, sind jetzt Neunter geworden, aber das war jetzt nie eine Saison, wo ich sagen würde, wow, also die Löwen, die greifen jetzt die Saison aber ganz, ganz oben an. Also das fand ich wirklich auch berechtigt, dass er das angesprochen hat, wo da, sowas geht einfach. Für mich geht sowas nicht, weil, klar, wie gesagt, du kannst halt feiern, du kannst deine Saison ausklingen lassen und so weiter und so fort, aber nicht während der Spielzeit. Das ist für mich, gerade auch vor so einem wichtigen Spiel, wo du weißt, du musst hier Gas geben, damit du halt dir nicht vorgeworfen, dass du Wettbewerbsverzerrung betreibst, geht sowas einfach nicht. Und dass du das noch abdecken ist als Trainer und als Sportdirektor, boah, weiß ich nicht.
Ja, du hast natürlich recht. Ich hatte das gerade eingeordnet, den Trip vor dem Erlangen-Spiel. Es ist natürlich nicht vor dem Erlangen-Spiel gewesen, sondern es war Ende Mai vor dem Spiel gegen Stuttgart.
Ja, aber selbst dann nicht.
Was aber nicht minder schlimm ist, weil da wurde auch eine unterirdische Leistung geboten und das sogar zu Hause. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, es ist einfach, ja, ich verstehe Ikaromeros Kritik voll und ganz.
Weil
Auch wenn es natürlich.
am Ende sind es die halt 2 Punkte, die halt fehlen, ne?
Oh, absolut, absolut. Und deswegen ist es natürlich genau das, ist es sein gutes Recht, das anzusprechen und sich darüber auch ein bisschen zu echauffieren, beziehungsweise aufzuregen.
Weil, wie gesagt, ich meine, niemand verbietet dir zu sagen, okay, machen wir so eine Abschlussfahrt nochmal. Das machen so viele Mannschaften über alle Sportarten hinweg. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die treffen sich alle irgendwie Mitte Juni, treffen die sich alle auf Malle. Wie verrückt. Ist ja gar kein Problem. Aber sowas gehört sich nicht im Saisonendspurt. Und das kann ich auch dann verstehen, wenn Romero sagt, das werde ich Ihnen nie vergessen. Das ist ohne Respekt, null Respekt. Und ich weiß noch, der Kollege auch von der schreibenden Presse, ich glaube, der war Ludwigburger Zeitung, hat ihn auch kurz dran und der war ist da so wütend weggelaufen. Also so habe ich Ica Romero selten gesehen. Also ich meine, der ist ein sehr emotionaler Typ, definitiv. Aber so habe ich ihn noch nicht gesehen. Der war wirklich richtig angefressen deswegen.
Ja, ohne Frage. Ja, jetzt gehen zwei Clubs natürlich runter, ne? Bietigheim, ein Südclub mit Potsdam, ein, ja, wie bezeichne ich die Gegend? Nordosten? Schon, ja,
Nordost,
ne?
ja.
Nordosten. Ein Nordostclub und wir kriegen geballte NRW-Power zurück in die Bundesliga. Oder ist Minden nicht mehr Nordrhein-Westfalen?
Ja, doch,
Ist es
Minden ist noch
schon?
Nordrhein-Westfalen.
Ist noch Nordrhein-Westfalen, ja.
Minden ist OWL, das ist noch Nordrhein-Westfalen,
Ja,
absolut.
letzte Bastion von Niedersachsen.
Genau, so
Ja,
ungefähr.
genau. Wir kriegen nämlich nicht nur den Bergischen HC, der ja schon gefühlt seit, wie lange feststeht, seit
Also ich glaube, richtig offiziell ist es jetzt so seit 3, 4 Wochen, aber schon länger ganz sicher, dass sie so hochgehen werden.
ja, genau. Und in einem, ja, nicht minder dramatisch als in der
Noch
Bundesliga, also
eigentlich
als in
noch
der ersten
dramatischer
Bundesliga,
eigentlich, ja.
sondern noch dramatischeren Finish, sichert sich Minden auch die Rückkehr in die Bundesliga. Und damit ist, ja, würde ich sagen, eine Institution des deutschen Handballs kann man Minden auch ohne Probleme bezeichnen, finde ich, zurück in der Bundesliga. Und was halten wir denn davon, Sebastian?
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also Minden hat ja knapp mit einem einzigen Türchen gewinnen können gegen Ferndorf. Damit haben sie das Ding ja festgemacht, während Hüttenberg, die ja Dritter gewesen sind, mit 2 bei den Eulen Ludwigshafen verloren hat, die auch noch ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt haben damit, also und sich damit die Klasse gesichert haben. Also ich finde es für Minden, finde ich es schön, wie gesagt, für mich so eine Mannschaft, die, oder auch so ein Verein, der so ein bisschen zwischen erster, zweiter Liga immer so ein bisschen hin und her wechselt, nicht eigentlich ein bisschen vielleicht zu klein für die erste Liga, aber definitiv immer eine Mannschaft, die in der zweiten Liga oben mitspielen kann. Und ich bin sehr gespannt. Mich freut es, dass sie zurück sind. Hatten auch wirklich schwere Phasen. Auch während, ich weiß nicht, ob die so letzte Saison gewesen ist, wo es teilweise echt überhaupt nicht gut ausgesehen hat für diese Mannschaft. Also von daher, schön, dass sie sich gefangen haben, dass sie jetzt zurück sind. Ob sie sich wirklich dann halten werden, werden wir mal sehen. Ich glaube, sie werden es von den zwei Aufsteigern auf jeden Fall am schwersten haben, nach aktuellem Stand, weil das schon auch natürlich eine riesen Herausforderung ist und der BHC ja deutlich dominanter aufgetreten ist als Minden. Also von daher, schön, dass sie wieder da sind. Wie gesagt, ob es für den Klassenerhalt reicht, schauen wir mal. Aber es wird wahrscheinlich auf jeden Fall eng werden.
Ja, definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Malte Semisch zurück ist. Geiler ja. Keeper, der geiler macht Keeper. Bock. Der ist mit Minden runtergegangen, der ist jetzt wieder da. Der war bei so vielen Clubs in der Bundesliga im Gespräch. Das ist ein Typ, der kann Spiele im Alleingang für die Mindener gewinnen. Ich erinnere mich an Minden, als Juri Knorr damals da der Stern aufging. Das hat Bock gemacht. Und wenn du sagst, Minden vielleicht eine kleine Nummer zu, vielleicht eine Nummer zu klein für die Bundesliga. Wenn Hüttenberg hochgegangen wäre, dann müssten wir von zwei, drei Nummern
ja.
reden für die Bundesliga, weil Hüttenberg ist wirklich, also da, puh, das ist schon krass, dass sie da mitgezockt haben die ganze Zeit um den Aufstieg. Aber ja, ich freue mich auf die beiden Clubs. Der BRC ist natürlich irgendwie auch bei mir immer noch so ein bisschen im Fokus, weil ich ja viele Jahre auch im Bergischen gelebt habe und das dementsprechend auch immer verfolge. Und es für mich natürlich auch nicht so weit ist, da immer mal wieder vorbeizuschauen, so dass das ein oder andere Spiel vielleicht nächste Saison dort auch geschaut werden kann.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, sind die echt richtig, richtig gut gefangen. Der BHC, muss man echt sagen, auch durch diesen schwierigen Phasen, auch diesem ganzen, was drumherum passiert ist, nach immer dem laufenden Verfahren gegen mit dem Ex-Trainer Jamal Naji und so. Also haben sie wirklich echt gut ausblenden können, haben sich wirklich gut gefangen und ich hoffe, dass dieses Jahr Konsolidierung so ein bisschen geholfen hat, dass sie dann noch wieder eine gute Rolle spielen können und sich so ein bisschen, ja, wegspielen können unten von der Tabellenende. Ich bin mal sehr gespannt drauf. Die Möglichkeiten haben sie auf jeden Fall. Thema Halle ist zwar immer noch da, aber das ist ja etwas, was wir nicht lösen können, aber das wird sicher dann spannend zu beobachten sein wird. Und ja, vor mir natürlich auch vor allem bei ein, zwei Spieler auch aus Minden. Also zum Beispiel Philipp Wolicek habe ich damals im Praktikum am TBV Lemgo kennengelernt. Super Typ. Für den freut es mich extrem, dass er hochgegangen ist. Auch Florian Kranzmann, noch junger U21-Nationalspieler gewesen, ne? U21-Weltmeister sogar. Mal gucken, was er jetzt in der Bundesliga zeigen kann. Also da gibt es schon echt ein paar gute Jungs. Aber zeitgleich, Rob, ist natürlich nach unten in den Tabellenkeller gucken. Wir haben es schon angesprochen, extrem spannend. Platz 9 und Platz 17 trennen gerade mal 2 Punkte. Wirklich irre, irre. Und am Ende hat es neben Konstanz, die ja schon gefühlt ewig abgestiegen waren, hat es am Ende den ASV Hamm-Westfalen erwischt. Für mich eine riesen Überraschung, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht mit gerechnet. Aber am Ende sind halt dann 29 Punkte dann einfach zu wenig. Und in dieser verrückten zweiten Liga, selbst Lübbecke war ja mit 30, haben sich gerade noch so rausgerettet. Also das war wirklich, also dieses Finale, ich glaube, da werden sich noch ganz, ganz viele Teams dran erinnern, in dieser zweiten Liga, weil das einfach so verrückt gewesen ist.
Ja, guck dir das mal an, ne? Wir haben da 5 Teams. Also es sind 5 Teams mit 30 zu 38 Punkten. Ja. Und selbst da drüber stehen nochmal 3 Teams mit 31 zu 37 Punkten. Also das war so ein komplett bekloppt irrer, enger Abstiegskampf einfach. Ich glaube, sowas hat die zweite Bundesliga auch noch nicht erlebt. Ja, für Hamm-Westfalen ist es natürlich krass, ne? Ich hatte jetzt gelesen, ich glaube, nach 21 Jahren in Liga 1 und 2 steigen sie erstmals wieder in Liga 3 ab. Das ist natürlich heftig, aber gut, mit Tusem Essen, Nettelstedt-Lübeck, da hätte es natürlich auch zwei absolute, ich will nicht sagen Schwergewichte, aber Teams getroffen, die auch schon seit Ewigkeiten da sind und auf dem Schirm sind, ne? Also Essen hat Bundesliga gespielt, Nettelstedt hat Bundesliga gespielt, die Eulen Ludwigshafen haben Bundesliga gespielt, haben. Also dieser Abstiegskampf, der war schon, boah, der war krass, ey.
Ja, der war richtig krass. Und selbst hier Hagen als Achter hat ja auch nur noch 3 Punkte Vorsprung.
Ja. Also,
die waren Gott sei Dank schon ein bisschen früher gerettet, aber ja, wirklich ein absolut verrückter Spieltag und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, man kann sagen, wenn man das als ein toller Fan beobachtet hat, ich glaube, man hatte echt viel Spaß an diesen 2 Tagen Handball zu schauen. So irre, wie das abgelaufen ist. Natürlich, klar, es gibt Sieger und Verlierer, aber das ist nun mal leider im Sport so. Da kann leider nicht jeder gewinnen. Und ja, wirklich ganz, ganz verrückt. Und Ja, hoffen wir mal, dass es am Wochenende genauso weitergehen wird in Köln, dass es ein verrücktes Wochenende wird und hoffentlich am Ende einen deutschen Sieger geben wird. Das wäre natürlich die Krönung auf eine ganz, ganz tolle Handballsaison.
Ja, absolut. Ne? Wir haben jetzt ein paar, 3-4 Tage zum Durchschnaufen und dann großer Endspurt nochmal, Samstag und Sonntag. Champions League Final Four, wer die Zeit hat, wer die Chance hat, unbedingt einschalten, weil das wird nochmal ganz großes Kino mit hoffentlich positiven Ausgang. Und ich wünsche mir sehr, sehr, sehr ein deutsches Finale, muss ich sagen.
Nicht nur du, das wünsche ich mir auch. Aber wir werden mal genau beobachten, ob es wirklich dazu kommen wird. Und deswegen sollte unser Podcast weiterhin unbedingt voll, damit ihr auch die nächste Folge auf jeden Fall erwischt. Und vielleicht sogar noch eine kleine Vorschau, muss man mal gucken, das ist noch nicht ganz final geklärt. Das wird vielleicht im Laufe der Woche dann kommen. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Folgt unserem Podcast beim Podcatcher eurer Wahl. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel an. Wir finden uns dort jeweils. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei einem Handball-Talk auf Sport 1.